Mia Demokratie wagen. Balthasar Glättli im Gespräch mit ExpertInnen und AktivistInnen. Ein Podcast. Mehr Demokratie wagen, Balthasar Glättli im Gespräch mit ExpertInnen und AktivistInnen. Ein Podcast. Heute BürgerInnenräte in der Schweiz, zwei Schritte vorwärts, einer zurück. Ich spreche mit dem Politikwissenschaftler André Heimann vom Zentrum für Demokratie in Aarau. Dies ist die 11. Folge der Podcast-Serie Mehr Demokratie wagen. Willkommen zur neuen Folge meiner Podcast-Serie, in denen ich mit ExpertInnen und AktivistInnen neue Formen der demokratischen Diskussion und Entscheidfindung ausloten möchte, die gemeinsame Suche nach innovativen und tragfähigen Lösungen durch BürgerInnen selbst, eine deliberative, eine beratende Demokratie statt des Schlagabtauschs in der Arena, BürgerInnenräte, deren Mitglieder durch das Los bestimmt werden. In der letzten Folge meines Podcasts habe ich mit der ETH-Klimawissenschaftlerin Sonja Seneviratne über die Herausforderung diskutiert, welche die drohende Klimakatastrophe auch für unsere Demokratie darstellt. Heute möchte ich eine Art Zwischenbilanz darüber ziehen, welche Erkenntnisse das Jahr 2021 für die deliberative Demokratie, für das Instrument der BürgerInnenräte in der Schweiz gebracht hat und auch einen Ausblick auf das angebrochene Jahr wagen. Ich freue mich dazu, einen ausgewiesenen Experten, aber auch Praktiker begrüßen zu können. André Heimann vom Aarauer Zentrum für Demokratie. André war und ist mitverantwortlich für die Planung und Durchführung mehrerer BürgerInnenratsprojekte in der Schweiz, letztes Jahr in Uster, demnächst in Winterthur. Und er ist bereits am Aufgleisen weiterer Projekte. Herzlich willkommen, André Heimann.
Hallo Balthasar, danke vielmals für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass es geklappt hat, André. Neben deiner Arbeit beim Aarauer Zentrum für Demokratie im theoretischen Bereich bist du ja wirklich ganz praktisch auch involviert jetzt in die Organisation von Bürgerinnen und Bürgerräten. Wie bist du dazu eigentlich gekommen, zum Thema, dazu deine Energie und Kreativität maßgeblich diesem Thema Bürgerinnenräte zu widmen?
Ja, ehrlich gesagt, das hat sich so ein bisschen ganz natürlich ergeben. Also ich habe Politikwissenschaften studiert, bin da auch während des Studiums mit der Idee oder der Theorie einer deliberativen Demokratie in Kontakt gekommen und das hat mich damals schon interessiert und angesprochen. Und ich habe zu dieser Zeit auch bereits mit Nenad Stojanovic zu tun gehabt an der Universität Luzern. Als es dann darum geht, meine Masterarbeit zu schreiben, habe ich wieder den Kontakt gesucht mit Nenad Stojanovic und bin mit ihm ins Gespräch gekommen, weil er ja eigentlich der Erste ist, der diese Bürgerräte in der Schweiz gestartet hat und initiiert hat. Und so bin ich eigentlich mit ihm zusammen auf das Thema gestoßen und konnte meine Masterarbeit dem Thema Demoscan Sion widmen. Und die Arbeit ist gut herausgekommen und die Arbeit hat mir Spaß gemacht, das Thema hat mich weiter gepackt und so hat dann auch eines zum anderen geführt, dass ich eigentlich durch diese Abschlussarbeit mich vertiefen konnte und dann auch von Nenad eingebunden wurde in die zukünftigen Bürgerräte-Erfahrungen in der Westschweiz, also in Genf namentlich, was dann dazu geführt hat, dass ich diese Aufgaben dann weiterführen konnte und dann beim Zentrum für Demokratie anfangen konnte, hier in Aarau, als es darum geht, diese Bürgerräte oder diese Erfahrungen aus der Romandie auch in der Deutschschweiz einzubringen.
Vor ziemlich genau einem halben Jahr habe ich genau eben mit Nenad Stojanovic auch diskutiert. Er hat damals gesagt, gerade die Schweiz mit ihrer direkt demokratischen Tradition ist prädestiniert, quasi das demokratische Repertoire eben auch mit der direkten Demokratie zu erweitern über deliberative, über beratende BürgerInnenräte, die durchs Los gewählt werden. Du hast nun in den letzten Jahren, jetzt gerade auch im letzten Jahr eben bei diesem ersten Anlauf in der Deutschschweiz, in Uster, viel Knochenarbeit on the ground gemacht, bei der Organisation und Durchführung von solchen BürgerInnenräten. Teilst du jetzt aufgrund dieser ganz konkreten Erfahrung auch Nenad Stojanovics Ansicht, dass eben die Schweiz wirklich ein fruchtbarer Boden ist, dass diese Ideen auf gutes Echo stoßen, oder ist es etwas anders, so wie ich es eher erlebe in der politischen Debatte in Bundesbern, wo man eigentlich ganz kurz gefasst der Meinung ist, wir haben ja schon die beste Demokratie, die es gibt, was müssen wir daran noch ändern oder verbessern?
Ja, ist sicher eine Ansicht, mit der ich auch regelmäßig konfrontiert werde. Ich würde aber sicher aus zwei Gründen auch der Ansicht von Nenad Stojanovic zustimmen, dass gerade die Schweiz eigentlich prädestiniert ist, um das partizipative Repertoire zu erweitern mit deliberativen Elementen. Einerseits sicher aufgrund der langen partizipativen und auch weitreichenden Tradition, die wir hier in der Schweiz haben, also mit der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Wir sind es gewohnt, dass sich Bürgerinnen und Bürger einbringen, mitreden und auch mitbestimmen, sogar das letzte Wort haben. Sprich, wir haben eigentlich diese Kultur der Partizipation, plus wir sprechen den Bürgerinnen und Bürgern auch eine hohe Kompetenz aus, dass sie mitentscheiden können. Und das sind eigentlich auch ideale Voraussetzungen, um dieses Repertoire zu erweitern mit anderen, den deliberativen Formen der Demokratie. Und das zweite Argument ist eigentlich auch, dass die Demokratie eigentlich auch Herausforderungen mit sich bringt. Oder wir stimmen über viele verschiedene komplexe Themen ab, die nur sehr selten mit einer effektiven Ja-Nein-Antwort beantwortet werden können. Und es gab auch in letzter Zeit viele Abstimmungen, die sehr emotional geführt wurden oder kontrovers diskutiert wurden. Man denke beispielsweise an die letzten Covid-Abstimmungen, aber auch an die Agrarinitiativen, die sehr emotional geführt wurden. Und das geht des Öfteren auch ein bisschen auf die Qualität der Diskussion. Das heißt, auch hier können deliberative Elemente dazu beitragen, eine informierte Entscheidungsgrundlage zu liefern. Und das ist etwas, wo wir hier in der Schweiz auch stark profitieren können. Ich würde schon auch sagen, die deliberative Demokratie oder die deliberativen Partizipationsformen, die unterscheiden sich von der Art und Weise, wie wir es gewohnt sind, auch in der Schweiz hier zu partizipieren, wo es wirklich darum geht, einen Raum zu oder ein Forum zu schaffen, wo Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammenkommen können und gemeinsam ein Thema bearbeiten können und gemeinsam Lösungen erarbeiten, ist auch eine Form der Beteiligung, die ihre Berechtigung hat und die wir auch in der Schweiz trotz diesen vielfältigen Partizipationsmöglichkeiten so wenig kennen.
Die Idee dieser BürgerInnenräte fällt auf unterschiedlich fruchtbares Terrain. Für mich war 2021 das letzte Jahr aus persönlicher Sicht entsprechend zwiespältig. Einerseits in der öffentlichen Diskussion wurde zum ersten Mal etwas breiter überhaupt über dieses Thema gesprochen in der Schweiz. Es gab auf lokaler Ebene eben jetzt zum ersten Mal auch in der Deutschschweiz einen ganz konkreten Versuch in einer Stadt, in der drittgrößten Stadt des Kantons Zürich in Uster, und es wurde auch schon die nächste quasi Etappe in Winterthur aufgegleist. Gleichzeitig, ja, da kann man nicht schönreden, hat meine parlamentarische Initiative für einen Klimarat auf nationaler Ebene eine deutliche Abfuhr erlitten im Nationalrat und ist damit für den ersten Moment jetzt vom Tisch, und auch eine genau gleichleitende wird man jetzt nicht wieder einbringen können, sondern müsste da sicher das Konzept etwas anpassen. Wie ist jetzt deine Bilanz und vielleicht auch, wo und in welcher Form siehst du Bürgerinnenräte in der Schweiz am ehesten? Hat es vielleicht auch mit der Ebene zu tun, dass auf lokaler, auf städtischer Ebene so etwas eher denkbar ist als auf nationaler Ebene, oder war einfach die Zeit noch nicht reif?
Ja, also zum ersten Punkt, oder meine Bilanz würde ich schon sagen, fällt jetzt trotz auch dieser Ablehnung deiner parlamentarischen Initiative durchwegs positiv aus. Wenn man sieht, dass eigentlich Bürgerinnenräte seit den 80er Jahren weltweit durchgeführt werden, und ist es in der Schweiz doch bis ins Jahr 2019 gegangen, bis diese Form auch den Weg in die Schweiz gefunden hat. Und jetzt seither sind wirklich 5 Bürgerinnenräten bereits durchgeführt worden. Und weitere 4 sind in Planung, schon nur für dieses Jahr. Sprich, das ist sicher positiv zu werten, diese Entwicklung.
Welche 4 sind dieses Jahr jetzt in Planung? Also neben Winterthur und vielleicht Thalwil, weiß ich nicht, ob das auch dieses Jahr schon geplant ist oder erst nächstes.
Genau, also im Rahmen vom Kanton Zürich sind 2 Bürgerpanels geplant. Das Bürgerpanel in Winterthur, das diesen Frühling kommt, ein Bürgerpanel in Thalwil, das für Herbst geplant ist. Und dann wird es noch 2 Demoscan-Bürgerpanels geben, also Bürgerräte, die wirklich an eine Abstimmung gekoppelt sind. Einmal in Bellinzona und einmal im Kanton Aargau.
Spannend, danke. Ich wollte nur kurz konkretisierend nachfragen. Du hast die Dynamik erwähnt, die eben jetzt auch in der Schweiz langsam angekommen ist. Hast du das Gefühl, dass dann auch dazu führt, dass auf anderen Ebenen und in, ich sage jetzt mal, verbindlicheren Formaten Bürgerinnenräte sich anfangen, auch in der Schweiz durchzusetzen? Das ist ja jetzt bei diesen Beispielen überall noch nicht so. Also das heißt, es werden Empfehlungen abgegeben in Form eines Bürgerinnenratbriefs quasi an die Zuständigen. Man kann sagen, natürlich ist die Abstützung sehr viel ausgewogener als bei einer normalen Petition, aber am Ende des Tages hat es rein formaljuristisch keine andere Kraft als eine Petition.
Absolut, das stimmt natürlich. Und gerade die ersten Durchführungen, die wir jetzt da gemacht haben, sind natürlich von diesem Ad-hoc-Charakter geprägt, dass das bisher zumindest einmalige Bürgerinnen und Bürgerräte sind mit beschränkter Kompetenz. Es ist natürlich schwierig abzuschätzen, inwiefern sich das weiterentwickeln wird. Ich denke, wenn Bürgerinnenräte wirklich als effektives Tool für die Erweiterung der Demokratie dienen sollen, dann kommt man nicht darum herum, sich zu überlegen, wie man solche Bürgerinnenräte auch institutionalisieren kann. Hier müssen wir ganz klar sagen, dass wir da noch einige Schritte vor uns haben in diese Richtung.
Die VertreterInnen der Klimastreikbewegung haben das Ustermer Bürgerpanel eher kritisiert. Ich habe Zitate gefunden, dass sie sagten, es ist für die Bewältigung der Klimakrise eigentlich uninteressant, zu begrenzt, eben zu geringe Kompetenzen auch. Und wenn man ganz böswillig ist, könnte man auch sagen, das BürgerInnen-Panel hat einfach dazu gedient, Maßnahmen zu bekräftigen, welche die Ustermer Stadtregierung vermutlich in ihrem Maßnahmenplan ohnehin drin hatte oder vorgesehen hat. Was entgegnest du? Teilst du diese sehr kritische Einschätzung oder hast du das ganz anders erlebt als jemand, der eben auch nahe dabei war?
Ja, ehrlich gesagt teile ich diese Einschätzung nur bedingt, weil man ja auch klar sagen muss, dass das Ziel von jetzt diesem Bürgerpanel Uster war nicht die Klimakrise zu lösen. Oder das ist mal der erste Punkt, das wäre auch ein bisschen vermessen zu glauben, dass das innerhalb dieses Bürgerpanels, das eher ein kleineres Format war mit 20 Ausgelosten über 2 Wochenende. Also da muss man natürlich auch die Erwartungshaltungen dementsprechend anpassen. Und es war auch eher das Ziel beim Bürgerpanel Winterthur oder generell innerhalb dieses Programms Teilhabe des Kantons Zürich, wo dieses Bürgerpanel angesiedelt ist, den Dialog zwischen der Bevölkerung und den Gemeindebehörden zu stärken, eigentlich die Gemeinden oder die Demokratie in den Gemeinden wieder zu beleben und auch EinwohnerInnen in den politischen Prozess zu integrieren, die ansonsten nicht sich stark beteiligen. Und aus dieser Warte heraus würde ich schon sagen, dass das Bürgerpanel Uster eine erfolgreiche Geschichte war, weil es gelang, eben wirklich Leute anzusprechen, die man sonst nicht erreicht. Auch im Hinblick auf die Maßnahmen kann man sagen, dass einige vielleicht eher in die Richtung gehen, dass sie den Maßnahmenplan der Stadt Uster bestärken und bekräftigen. Und da ist auch nichts Schlimmes dabei, das ist auch in Ordnung so. Es gibt aber auch natürlich einzelne Maßnahmen, die neu sind, die auf großen Konsens gestoßen sind und die auch eine schöne Breite an verschiedenen Maßnahmen aufzeigen, die in Uster angegangen werden können. Und ich finde, das ist schon eine wichtige Erkenntnis, dass eigentlich auch Klimapolitik nicht nur auf der globalen oder auf der nationalen Ebene stattfindet, sondern auch auf der lokalen Ebene starten muss. Und wenn es darum geht, eigentlich in der Gemeinschaft zu bestimmen, wie wollen wir in Zukunft leben und unsere Gemeinde entwickeln, ist das eine Frage, die man sich stellen muss und wo Bürgerpanels einen wichtigen Beitrag leisten können für die Belebung der Demokratie. Und da würde ich sagen, da kommt auch das Bürgerpanel Uster einen kleinen Beitrag dazu leisten.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass es auch einige Maßnahmen gab, die in diesem Brief des Bürgerpanels, des Bürgerinnenrats Uster, die nur mit einer relativ geringen Mehrheit beschlossen wurden. Und das hat mich eher erstaunt, weil ich selbst gelernt habe, auch beim Blick auf die internationale Ebene, dass sehr oft Bürgerinnenräte auch zu umstrittenen Fragen eigentlich dann Empfehlungen mit unheimlich großer Zustimmungsrate abgeben. Das hat man ja auch gesehen, jetzt beispielsweise in Frankreich bei diesem Klimarat, dort, dass auch, ich sage jetzt einigermaßen radikale Maßnahmen mit irgendwie 70% oder 80% Zustimmung oder sogar noch mehr beschlossen wurden. Ist das der kurzen Zeit geschuldet gewesen, dass man da dann nicht irgendwie eine quasi bereinigte Variante gefunden hat, bei der alle mit hohem Mehr zustimmen konnten? Oder waren es andere Umstände, die jetzt zu diesem Resultat geführt haben?
Ja, ich denke, der Faktor Zeit ist sicher ein entscheidender in dieser Hinblick. Oder man muss auch sehen, die Frage in Uster war sehr relativ breit und groß gefasst, dass es in der Tat einige Themen gab, wo weniger Zeit oder wahrscheinlich nicht ausreichend Zeit zur Verfügung stand, um die Details zu klären. Das ist sicher auch ein Learning für die nächsten Durchführungen. Aber grundsätzlich sieht man eigentlich in vielen Bürgerinnenräten, und das war auch in Uster so, dass es eigentlich die Ausnahmen waren oder sehr wenige Maßnahmen mit solch einer kleinen oder so auch einer knappen Mehrheit, gehört immer dazu. Ich würde aber doch den Blick auf die Maßnahmen legen, wo wirklich mit großer Mehrheit oder sogar einstimmig verabschiedet wurden.
Ja, man wäre schon wesentlich weiter, wenn all das umgesetzt würde. Da kann ich durchaus nicken. Beim Winterthurer Bürgerpanel gibt es jetzt noch andere Sachen, eben, die allenfalls auch geändert werden aufgrund der Erfahrungen in Uster, oder wird alles mehr oder weniger sonst gleich durchgeführt?
Also der große Rahmen wird sicher derselbe sein. Es sind wieder zwei Wochenende, 20, 22 ausgelosten Teilnehmenden. Das wird sicher gleich bleiben. Natürlich haben wir Learnings aus Uster mit dem ersten Mal den praktischen Erfahrungen, die wir dann aufnehmen und anpassen, also kleinere Prozessdesign-Fragen. Und ich denke, zwei der größeren Änderungen in Winterthur ist einerseits die Fokussierung der Fragestellung, dass wir in Winterthur den Fokus auf das Thema nachhaltige Ernährung setzen und innerhalb dieses einen Themas verschiedene Handlungsfelder eröffnen und zur Diskussion stellen. Und die zweite Änderung, die wir gemacht haben, ist eigentlich jetzt im Vorfeld verschiedene Interessensgruppen und Stakeholders zu kontaktieren, um bereits ihre Meinungen, Perspektiven und Ansichten einzuholen, die wir dann den Mitgliedern des Bürgerpanels weiterleiten können. Also ich würde sagen, ein bisschen gelernt aus den Erfahrungen, auch den Prozess weiterentwickelt, aber der große Rahmen, der bleibt derselbe.
Dann sind wir ja gespannt, nicht nur auf Winterthur, sondern auch auf Thalwil. Dann haben wir doch dann ein Dreigestirn an Erfahrungen im Kanton Zürich, die man sicher dann auch miteinander vergleichen kann. Es können natürlich nicht nur der Staat, hier jetzt der Kanton Zürich, Gemeinden solche BürgerInnenräte durchführen. Im Grundsatz können das auch beispielsweise NGOs organisieren, wie das in Deutschland der Fall ist. Oder es können auch Universitäten das machen oder andere Organisationen. Die größte Herausforderung dabei ist dann natürlich noch größer als dann, wenn jetzt eine Gemeinde einen solchen Versuch macht, dass die Ergebnisse und Empfehlungen tatsächlich in konkretes politisches Handeln übersetzt werden, dass das nicht einfach in der Schublade landet. Du bist selbst an der Idee eines von Stiftungen finanzierten und von universitären Instituten durchgeführten BürgerInnenrats beteiligt. Wenn ich richtig informiert bin, kannst du etwas zu diesem Projekt heute schon sagen, auch wie weit es gediehen ist und vor allem eben zu dieser Frage auch etwas sagen, wie geht ihr oder wie geht dieses Projekt mit der Herausforderung um, dass man nicht nur einfach BürgerInnenrat spielen, sondern BürgerInnenrat sein will?
Ja, also das Projekt steht ganz am Anfang, dass da eigentlich erst einmal die Zusage gekommen ist, dass wir das durchführen können. Aber das heißt, in erster Linie ist es ein Forschungsprojekt, das von Professor Daniel Kübler der Uni Zürich und Professor Nenad Stojanovic von der Uni Genf geleitet wird im Rahmen eines SNF-Förderfonds Bridge Discovery. Und wir sind da wirklich erst am Anfang und eigentlich die konkreten Arbeiten, die starten dann im Herbst. Das wird ein nationaler Bürgerrat sein mit verschiedenen, zuerst regional in verschiedenen Sprachregionen tagen wird, 100 ausgeloste Bürgerinnen und Bürger. Und natürlich ist das wird das eine der großen Herausforderungen sein, diese politische Anbindung zu gewährleisten und auch dieses Uptake der Empfehlungen, Maßnahmen sicherzustellen. Ein Weg wird sicher sein, das Gespräch zu suchen mit den ParlamentarierInnen und auch die Anbindung an politische Institutionen voranzutreiben. Der andere Aspekt wird natürlich sein, eine möglichst große mediale Aufmerksamkeit für diesen Bürgerrat zu erreichen, um auch durch die Öffentlichkeit über diesen Bürgerinnenrat zu informieren und das Bewusstsein zu stärken und zu schärfen über den Prozess und das dann mit den Ergebnissen, dass die dann eigentlich in der Öffentlichkeit stehen und durch das auch ein gewisser Handlungsdruck aufgebaut werden kann, damit diese Ergebnisse nicht oder Empfehlungen nicht ignoriert werden können.
Kannst du schon mehr sonst über die Umstände dieses Projekts sagen oder ist das etwas, wo wir uns noch die Spannung aufbauen müssen bis im Herbst?
Ich befürchte ja. Da sind wir wirklich ganz am Anfang. Vielleicht, was man sagen kann, ist, eigentlich, dass auch das Thema nicht von uns gesetzt werden soll, sondern dass wir das auch eigentlich in einem iterativen Prozess definieren mit der breiten Bevölkerung oder mit den potenziellen Teilnehmenden. Aber dazu können wir erst wirklich Ende des Jahres mehr sagen.
Dann bleibe ich jedenfalls gespannt drauf. Das ist ja auch ein neuer Ansatz. Das ist ja, erinnert mich jetzt etwas daran, auch an die Erfahrungen in Ostbelgien, wo es ja auch quasi wie zwei Instanzen gibt, einen ständigen BürgerInnenrat, der quasi für die Organisation dann von einzelnen Panels zuständig ist, aber dann auch wieder aus dem heraus zuerst mit Umfragen zum Teil auch überhaupt die Themen evaluiert und so dann die einzelnen BürgerInnenräte aufgleist, die dann zu einem konkreten Thema nur zusammengerufen werden und so entscheiden. Das hatten wir in einer früheren Folge auch des Podcasts kennengelernt. Wir kommen jetzt eigentlich schon langsam zum Schluss. Ich möchte ganz kurz zuerst einen Blick über den Tellerrand der Schweiz hinaus machen und dann einen Blick in die Zukunft, der Blick über den Tellerrand. Man sieht, es ist etwas am sich bewegen, aber wenn man vergleicht zum Beispiel jetzt mit Irland oder auch mit Oregon, wir haben immer noch eine sehr, sehr kurze Erfahrung mit der deliberativen Demokratie. Wir sind am Anfang. Du verfolgst sicher auch die Entwicklungen im internationalen Kontext. Was sind für dich Musterbeispiele, Best Practices, Vorbilder, an denen wir uns orientieren könnten bei den nächsten Schritten in der Schweiz auch?
Ja, in der Tat, also international passiert relativ viel auf verschiedenen Ebenen. Ich meine jetzt gerade, was die was die Klimakrise anbelangt, gibt es unglaublich viele auch nationale Bestrebungen, einen Bürgerinnenrat zum Thema Klima durchzuführen. Also jetzt in England, Frankreich, Deutschland sind ja bereits durch solche Bürgerinnenräte durchgeführt worden. Aktuell tagt gerade einer in Österreich. Und auch es gibt weitere Beispiele, die dieses Thema annehmen, was natürlich auch spannend wäre für die Schweiz, gerade im Hinblick auf die CO2-Abstimmung vom letzten Jahr. Aber ich glaube, so Best Practices oder so mittelfristig ist es natürlich spannend, sich an den Prozessen zu orientieren, die einen nächsten Schritt wagen, oder? Und die Institutionalisierung von solchen BürgerInnenräten vorantreiben. Und ein Beispiel, was mich da sehr fasziniert, das ist eines aus Belgien, die aus dem französischsprachigen Parlament in Brüssel. Gibt es auch eine institutionalisierte Form von Bürgerinnenräten, sogenannte Commission délibérative. Und das ist insofern sehr spannend, als dass solche Bürgerinnenräte da an parlamentarische Kommissionen angebunden sind. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, 3 solche deliberativen Bürgerräte pro Jahr durchzuführen. Und es sind einerseits die Politikerinnen und Politiker, die das Thema auswählen können, oder aber die Bürgerinnen und Bürger von Brüssel, die das Thema bestimmen können. Und dann ist eigentlich das Spannende, dass diese Bürgerinnenräte zu 15 Personen zusammengesetzt sind aus ParlamentarierInnen der entsprechenden Kommission, wo das Thema angesiedelt ist, gemeinsam mit 45 zufällig ausgelosten BürgerInnen. Und das ist eine ganz spannende Kopplung und auch Verbindung von gewählten Politikerinnen und Bürgerinnen, die per Los ausgewählt werden. Das sind jetzt bereits 2 solche Commission délibérative durchgeführt worden. Und das ist sicher eine neue Form der Institutionalisierung, die ich spannend finde. Und das Ostbelgien-Modell ist natürlich auch ein sehr interessanter Weg, um da zu gehen.
Danke, das ist ja spannend und gibt vielleicht auch eben für nächste Versuche auf der schweizerischen Ebene Food for Thought Anregungen, wie man das weiterdenken könnte. Denn eine der Kritik, die gegenüber meinem Vorschlag ja auch Parlament sehr virulent war, war, das trägt bei zur quasi Entfremdung von Bürgerinnen und Parlament und es ist etwas kritisch gegenüber den Institutionen und hier würde es durch den direkten Einbezug natürlich dieses Element der Kritik wegfallen, weil man sich dann als Politikerin zwar gegenüber einer Übermacht von Bürgerinnen in der Debatte bewähren muss, aber trotzdem direkt am Tisch sitzt und nicht einfach nur zuschaut.
Ja, und wenn ich da vielleicht noch einhaken darf, oder das ist eigentlich auch diese Erfahrung, die das aus Irland zeigt. Oder Irland wird ja oft als ein Musterbeispiel genannt, oder weil es eben in Irland, weil sie es geschafft haben, eine Empfehlung des Bürgerinnenrates dem Parlament vorzulegen zur Aufhebung des Abtreibungsverbots, das dann vom Parlament per Referendum dem Volk vorgelegt wurde und das Volk hat diese Empfehlung gutgeheißen mit über 60% Zustimmung. Ich glaube auch, das ist eigentlich nur möglich gewesen, weil eigentlich in einem ersten Schritt, also einige Jahre zuvor, ein erster solcher Bürgerinnenrat stattgefunden hat auf nationaler Ebene in Irland, wo auch eine Kopplung stattfand oder wo 33 Politikerinnen und Politiker mit in diesem Bürgerinnenrat drin gesessen sind, mit 66 zufällig ausgelosten Bürgerinnen und so eigentlich eine gemeinsame Erfahrung von dieser neuen Form der Demokratie gemacht werden konnte. Und ich glaube, das war ein ganz kluger Schachzug der Iren oder den Verantwortlichen dieses ersten Bürgerinnenrates, der dann auch dazu geführt hat, dass in diesem zweiten Durchführung, wo dann eben diese Empfehlung kam von diesem Abtreibungsverbot, die Politikerinnen gesagt haben, hey, wir haben das miterlebt, das funktioniert, jetzt überlassen wir das Feld völlig den Bürgerinnen und Bürgern, wir halten uns daraus, wir vertrauen darauf, dass die das auch gut machen und ohne uns machen. Und ich glaube, das war ganz ein wichtiges Element, um eben auch die PolitikerInnen mit an Bord zu haben.
In 10 Jahren in der Schweiz, Blick über den Tellerrand nicht geografisch, sondern der Zeit hinaus in die Zukunft, in 10 Jahren in der Schweiz, gibt es BürgerInnenräte mit institutionellen Kompetenzen? Und wenn ja, auf welchen Ebenen?
Ja gut, den Blick in die Zukunft ist eigentlich einer, den ich lieber anderen überlasse, um Prognosen zu stellen. Ich denke, in Anbetracht der Herausforderungen, vor denen wir stehen im 21. Jahrhundert, müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir die demokratischen Institutionen weiterentwickeln können. Ich bin davon überzeugt, dass BürgerInnenräte da einen wichtigen Teil dazu beitragen können, um diese unsere Demokratie weiterzuentwickeln. Und deshalb wäre es natürlich oder ist es begrüßenswert, wenn diese Form der deliberativen Demokratie Bestand hat, sie sich auch etabliert hier in der Schweiz, allenfalls sogar auch institutionalisiert mittelfristig. Und bezüglich der Ebene bin ich davon überzeugt, dass das auf allen Ebenen einen Mehrwert bietet, mit ein bisschen unterschiedlichen Foki, weil jede Ebene wieder andere politische Herausforderungen mit sich bringt, dem man mit dem innerhalb des Designs eines solchen Bürgerrats Rechnung tragen muss. Aber in diesem Sinne blicke ich optimistisch und auch hoffnungsvoll in die Zukunft, dass sich da diese Bürgerinnenräte gekommen sind, um zu bleiben.
Ein hoffnungsvoller Schluss tatsächlich auch für mich, der das sehr begrüßen würde. Das war André Heimann in Folge 11 von Mehr Demokratie wagen. André Heimann arbeitet für das Aargauer Zentrum für Demokratie. Er war und ist weiter mitverantwortlich für die Planung und Durchführung mehrerer Bürgerinnenratsprojekte in der Schweiz, unter anderem letztes Jahr in Uster und demnächst in Winterthur und dann auch in Thalwil. Und was ich mitnehme als Empfehlung, damit die Hoffnung von Bürgerinnenräten in der Schweiz auch zur Realität wird, ist sein Hinweis darauf, dass es vielleicht klug wäre, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die schließlich dann einer institutionellen Verankerung eines solchen Bürgerinnenrats zustimmen müssten, eben auch direkt und konkret in die Erfahrung dieser neuen Form von Demokratie, eben deliberativer, beratender Demokratie, teilhaben zu lassen, nach dem Motto, das Beispiel ist am überzeugendsten.
Mehr Demokratie wagen. Balthasar Glättli im Gespräch mit ExpertInnen und AktivistInnen. Ein Podcast.
Mehr Demokratie wagen, du findest unseren Podcast auf den üblichen Plattformen auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und auf unserer Homepage www.mehrdemokratiewagen.ch.